Ich darf alle ganz herzlich willkommen heißen, insbesondere auch diejenigen, die jetzt die Predigt übers Internet hören werden. Es geht um Leidenschaft. Es geht darum, dass wir die Leidenschaft nicht ersticken lassen. Es geht darum, dass wir mutig vorangehen und in dem leben, was Jesus Christus für uns bereitet hat. Morgenstund hat Gold im Mund und deswegen hat die Uschi heute nicht so lange geschlafen und ich auch nicht. Leider ist er Markus Stefan erkrankt, sodass wir früh aufstehen durften, um Lücken zu füllen. Gott fügt ein, lebendige Steine, und wir bleiben dran und geben nicht auf. Und so wird der Leib Christi gesund und so macht er Spaß. Und so trägt einer die Last des anderen. Aber es ist natürlich klar, wenn ich erst am Sonntagmorgen eine Predigt vorbereite, traue ich euch das zu, dass ihr jetzt meine wirren Gedanken zu diesem Thema, dass wir immer noch auf dem Spielplatz Gottes sind, nicht nur verfolgen könnt, sondern sie auch versteht und euch darauf einlasst. Also wir sind immer noch mitten auf diesem Spielplatz Gottes und wir haben heute das Thema Gerechtigkeit, mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir befinden uns auf dem Spielplatz als kleines Kind. Ich bin im Sandkasten, backe Kuchen, Pommes, Hähnchen. Das backe ich nicht. Und irgendwann bekommt man so beim Spielen Durst. Und dann sehe ich so eine Flasche da, ziemlich nah beim Sandkasten stehen, und denke mir, ja, dann nehme ich mir das. Ich heb sie so auf und sehe, okay, kein Drehverschluss, es ist ein Deckel drauf, aber es wurde schon raus getrunken. Also kann ich die auch aufmachen. Und ich versuche sie so aufzumachen und verletze mich dabei. Und ich blute so ein bisschen am Finger. Das fördert meinen Ehrgeiz. So, was? Schmerzen? Das überwinde ich. Ich bin ein Junge, ich bin ein Mann. Und mache das, was ich von anderen Männern schon immer gesehen habe. Ich nehme die Flasche und halte sie so an den Rand des Sandkastens und haue drauf. Das tut mir schon wieder weh, aber stolz kann ich sagen, der Deckel ist ab. Und jetzt kann ich endlich trinken. Ich höre von hinten zwei Männer, wie sie sich lustig machen und lachen. Schau dir den kleinen Knirps da an. Das ist ein Flaschenkind. Früh übt sich, wer ein Meister wird. Ich heb diese Flasche hoch, sie riecht ein bisschen komisch. In dem Moment, stopp! Nein! Es ist mein Vater. Und er nimmt mir die Bierflasche aus der Hand und sagt, das ist nicht für dich. Nimm von der Quelle des lebendigen Wassers. Da sind Mineralien drin, die uns allen schmecken und die unserem Körper auch gut tun. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Seid ihr jetzt alle auf dem Spielplatz? Befindet ihr euch dort? Also wir merken, der Spielplatz bei allen Abenteuern und Freuden, die da sind, kann auch eine gefährliche Seite haben. Und wir wissen das in der heutigen Zeit. Manchmal werden wir beobachtet von Männern, weil sie es auf Kinder abgesehen haben. Und sie versuchen, Vertrauen aufzubauen, um irgendwann mal dieses Kind hereinzulegen, um Schlimmes anzutun. Manchmal sind dann Jugendliche da, die da ihre Party machen und Bierflaschen kaputtschlagen auf dem Spielplatz. Manchmal gibt es Eltern, die können nicht lesen. Die gehen mit ihren Hunden zum Sandkasten und sagen, mach mal schön dein Geschäft hier hin. Also ein Spielplatz hat verschiedene Gefahrenquellen, die nicht so ganz ohne sind. Und wo es auch eine gewisse Art von Schutz braucht. Bei meiner letzten Predigt habe ich einige Rückmeldungen bekommen und schon ein paar heiße Diskussionen gehabt. Weil da war so der Geschmack drin, Jörg, du unterschlägst uns doch etwas. Also nur mit dieser Gerechtigkeit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Königskinder sind, dass Gott uns gerecht gemacht hat, das ist doch nur die eine Seite der Medaille. Wir müssen da auch irgendwie entsprechend leben. Da muss da auch noch was kommen, was wir zu tun haben. Oh ja, ich habe nie gesagt, dass ich in einer Predigt immer alles erzähle, was es zu sagen gibt. Das wäre erstens viel zu viel und zweitens langweilig. Aber heute gilt es nochmal ganz besonders, diesen Zuspruch zu hören, Gott macht dich gerecht. Er, der gerechte Gott, macht dich gerecht. Das bedeutet, dass du so vor Gottes Augen bist, als ob du ein wunderschönes neues Gewand bekommen hast. Mein Schmuck und Ehrenkleid. Ist Bill heute nicht so? Das sind jetzt so die zwei Begriffe, mit denen ich mich diskutiert habe mit einigen. Weil sie sagten, na, nur Gnade und Jesus, das reicht doch nicht aus. Doch, das reicht es. Es reicht wirklich aus. Es ist dieser Punkt, dass wir an eine Ecke kommen, die uns eben nicht gefällt. Und diese Ecke bedeutet nichts anderes, dass Gott Ungerechtigkeit liebt. Und daran stören wir uns, weil wir in unserem Herzen ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden haben. Und nun kommt ein liebevoller Gott, der von sich sagt und von dem wir bezeugen, er ist gut und ist absolut ungerecht. Nein, nicht in unseren Augen. Ja, von unserem Justizdenken her ist er absolut ungerecht. Ich möchte das kurz erklären, damit du das verstehst. Wer von euch sagt, ich bin mit all meinem Tun und Denken schon immer absolut ein Gerechter? Okay? Die Frage habt ihr verstanden? Oder? Also ist keiner da, der sagt, ich muss es ja sagen, weil die aus dem Internet das jetzt nicht sehen. Also es hat sich keiner gemeldet. Das bedeutet ja im Grunde, wenn ihr keine Gerechten seid, dann kommt jetzt das Gesetz und die Justiz und sagt, dann musst du bestraft werden. Das ist die logische Folge, gell? Okay, jetzt kommt aber Gott hin und dann kommt er mit seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde und von diesem Sohn wird selbst noch, als er verurteilt ist, von einem Menschen, der ihn nicht richtig kennt, behauptet, das ist ein Gerechter. Wahrlich, es ist der Sohn Gottes. Also, da ist einer, der ohne Schuld ist, der nichts verkehrt gemacht hat, der seit seiner Geburt an wirklich sagen kann, ich bin ein Gerechter. Also Jesus hätte sich jetzt gemeldet und gesagt, hier, ich bin einer. Und was macht Gott? Er verurteilt ihn. Und das ist ungerecht. Er bestraft einen ohne Schuld und wir, die Schuldigen, werden freigesprochen. Das ist höchste Form der Ungerechtigkeit. Da haben wir uns drüber aufzuregen. Es sei denn, dass wir es offenbart bekommen, dass das Gnade ist. Unverdiente Zuwendung Gottes, geschenkte Gerechtigkeit, zu der ich nichts leisten kann und auch nichts leisten muss. Und so bekomme ich es geschenkt, dieses neue Karnevalskostüm. Nein, das echte Kleid Gottes, ich bin gerecht. Blütenweite Weste, nein, ein blütenweißes Herz bekomme ich von Gott geschenkt. Das ist Gerechtigkeit. Und deswegen fordert uns Paulus auf, dass wir unser Herz, unsere Brust mit dem Panzer der Gerechtigkeit anziehen sollen. Und jetzt merkt ihr, warum ich von Schmuck und Ehrenkleid spreche. Wir leben in der Karnevalszeit und bei der Karnevalszeit ist es halt so, dass wir Kostüme anziehen. Jetzt hattet ihr wunderbar die Gelegenheit, darüber weiter nachzudenken. Also während wir jetzt diese kleine Pause gemacht haben, bekommen wir jetzt von Gott etwas angezogen. Das Problem ist nur, dass wir sehr schnell etwas anderes anziehen, weil wir wirklich Karneval lieben. Wir mögen nicht immer das, was Gott uns schenkt und meinen immer, ich weiß es doch noch besser. Und ich habe euch so einen Text mitgebracht, um das mal deutlich zu machen, wie das mit diesem Gesetz und der Justiz ist. Diesen Text kennen wahrscheinlich die meisten von uns. 1. Mose 3, Vers 22 und 23. Gott sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns. Oh, ich mache mal wieder zurück. Ihr wisst diese Geschichte, gell? Ich wollte nicht, dass ihr jetzt so weit lest. Gesetz und Justiz. Die Geschichte von Adam und Eva. Sie nehmen sich das Recht heraus, eine Grenze zu überschreiten. Und nun passiert etwas mit ihnen. Und was meinst du, was ist das, was mit ihnen passiert, dass sie nicht mehr in diesem Garten bleiben dürfen? Ist das für dich Strafe? Ist das für dich eine Konsequenz? Oder ist es für dich ein Schutz? Die meisten, glaube ich, antworten zunächst erstmal aus dem Bauch, wie die Pistole geschossen, nämlich, das ist Strafe. Sie haben was falsch gemacht, also werden sie verurteilt, es ist Strafe. Das sagen die meisten. Ist es aber nicht, weil wir diesen Text nämlich schon tausendmal gelesen haben. Und ich glaube, dass das, was Gott sagt, wahrhaftiger ist, als was wir darauf antworten. Und es ist noch nicht mal, und jetzt komme ich wieder zu dem Text, es ist noch nicht mal die Konsequenz. Es ist nicht das Prinzip von Saat und Ernte. Ist es auch nicht. Es ist einzig und alleine Schutz. Und deswegen lesen wir das hier nochmal. Gott sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Das ist jetzt der Schutz. Denn wenn wir mit der zerbrochenen Beziehung jetzt vom Baum des Lebens essen, gäbe es keine Möglichkeit der Erlösung mehr. Das ist dann Strafe. Das ist Verurteilung. Da kommen wir dann in die Hölle und haben null Möglichkeit, da jemals wieder rauszukommen. Es ist also ein Schutz. Das ist der Ausdruck der Gnade und der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes, die hier schon durchscheint. Und deswegen spricht jetzt der Text auch nicht das, wie wir es sagen. Also ich habe das schon so aufgehört. Dann wurden sie rausgeschmissen aus dem Garten. Ja, klack, rausgeschossen. Rausgeschmissen. Ja, aber was steht da? Deshalb schickte. Merkt ihr, was das für ein Unterschied ist? Und wie unsere Sprache uns verrät, wie stark wir nach Gesetz und Justiz unser ganzes Leben gestalten. Da schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Der hat sie nicht rausgetrieben, der hat sie nicht rausgepeitscht, der hat sie nicht rausgeschrien. Er hat sie rausgeschickt. Sendung. Sie wurden zu Missionaren. Das steckt dahinter. Und jetzt versteht ihr, warum das so ein Riesenunterschied ist. Und weil wir das, warum ich da so oft drüber predige, Gnade und Jesus ist das, was wir brauchen. Aber wir sind zutiefst geprägt von Gesetz und Justiz. Und ihr Lieben, so gehen wir auch miteinander um. So gehen wir ganz oft miteinander um. Wir sagen, wir wollen geistliche Heimat für alle werden, aber wir leben nach dem Prinzip, wenn du was Schlechtes tust, wenn du dich an unsere Regeln nicht hältst, unsere Sprache verrät uns. Dann wirst du rausgeschmissen, dann darfst du das nicht machen, dann darfst du dies nicht machen. Dabei ist das, was wir vielleicht an Regeln haben, soll ein Schutz sein. Ein Schutz, dass dein Herz, wo der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist, nicht noch härter wird und sich nicht noch weiter von Gott entfernt, weil du dann vielleicht auf dem falschen Weg bist. Versteht ihr diesen Riesenunterschied? Sprachlich sprechen wir immer davon, mir wird was weggenommen, ich darf nicht und ich muss dies und alles immer negativ, immer Justiz und Gesetz. Gerechtigkeit. Diesen Gedanken hatte ich in der letzten Predigt gebracht. Wir kommen zu dem nächsten Schritt. Wer ist es denn, der uns anklagt? Und auch hier, weil ich so fromm erzogen bin, kommt bei mir als erstes immer, wie aus der Pistole geschossen, es ist der Teufel, der mich anklagt. Aber wenn wir nach dem Justiz geprägt sind, ist es zunächst mal nicht der Teufel, der uns anklagt, es ist das Gesetz, das uns anklagt. Und das finden wir hier in Johannes 4, Vers 45, da sind wir das letzte Mal fast bei stehen geblieben. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde, das sagt Jesus. Also Jesus klagt uns nicht an. Mose wird das tun. Der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Und Mose hat das Gesetz gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Christus geworden. Es geht um einen Seinzustand. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gerechtgemachte. Und wir müssen es nicht werden. Aber sobald ich anfange zu sagen, ich muss etwas dazu beitragen, dann entscheidest du dich für den Weg Gesetz und Justiz. Deswegen sage ich so einseitig, lebe doch endlich mal so, wie Gott dich liebt. Das ist dann kein Gesetz. Das ist dann gelebte Beziehung. Das ist ein echtes Miteinander, voneinander lernen. Der nächste Gedanke, dazu habe ich keine Folie, deswegen übersieht diese Folie einfach, guckt da nicht mehr hin. Also wir sollen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Das ist jetzt mal das Karnevalskostüm, das uns Jesus Christus verschreibt durch seinen Diener Paulus. Auf den Kopf einen Helm, der Helm des Heils, weil es sind unsere Gedanken, die uns oft zu irre machen und zweifeln lassen, ob wir denn wirklich zu Gott gehören. Dann brauchen wir aber den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns vermittelt, du bist total richtig vor Gott. Und hier muss unser Herz geschützt werden, dass dieses Herz, von dem Jesus sagt, aus dem Herzen kommt nichts Gutes. Aber jetzt hat er uns ein neues Herz gegeben, Jahreslosung 2017, und einen neuen Geist in unser Inneres gelegt. Und dieses neue Herz müssen wir schützen mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, damit da nicht wieder was Vergiftetes reinkommt. Es gibt noch andere Teile, aber ich nehme mal nur die zwei Klamotten, die wir da anziehen sollen. Als Junge lieben wir diese Bilder natürlich. Also ich möchte nicht so gern so ein Prinzessinkleid anziehen. Das mag ich nicht so. Aber so ein Brustpanzer und so ein Helm, später noch den Schild und das Schwert, das gefällt mir. Aber jetzt achtet mal darauf, was uns der Feind Gottes für Kostüme anbietet. Als erstes habe ich das Igelkostüm. Das Igelkostüm. Das heißt also, du wirst jetzt in dieser Gemeinschaft der Gerechten ungerecht behandelt. Und du empfindest die Ungerechtigkeit als Verletzung. Vielleicht können wir mal auf das Mikro gehen. Du wirst ungerecht behandelt und du empfindest Ungerechtigkeit sofort als eine Verletzung. Und was machst du? Du hast das schon jahrelang eingeübt. Du fährst deine Stachel aus. Und damit bist du wieder unter Gesetz und Justiz. Sie verletzen mich, also verletze ich sie auch. Und gleichzeitig, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, isolierst du dich auch noch hinter diesem Kostüm. Das heißt, du entziehst dich der Gemeinschaft, die Gott dafür gesetzt hat, dient einander, liebt einander, achtet einander höher als sich selbst. Aber du sagst, nee, nicht mit mir. Ich teste erstmal, ob die mich wirklich haben wollen. Und dann piekst du rum. Das Igelkostüm. Das zweite Kostüm, die Reihenfolge ist beliebig, das Hasenkostüm. Das klingt niedlich, oder? So ein Hasenkostüm. Ja, aber der Hase ist ein Fluchttier. Und ein Fluchttier haut immer ab. Deswegen sprechen wir auch von dem Angsthasen. Der Teufel will dir immer dieses Kostüm anziehen, damit die Angst regiert, anstatt der Friede Gottes in deinem Herzen die Entscheidung trifft. Nein, die Angst soll entscheiden und dann gibst du immer Fersengeld. Und zwar immer dann, wenn es um die Leidenschaft für Gott geht. Denn das kostet etwas. Das hat Jesus gesagt. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Aber ein paar Verse weiter sagt es, wenn du nach dieser Gerechtigkeit lebst, wirst du verfolgt werden. Aber auch darüber bist du zu gratulieren. Und dann bekommst du Angst, sagst, nee, ich lasse das mal alle anderen vor. Den Igel, der sagt ja schon, ich bin schon da. Und ich laufe mich doch jetzt nicht zu Tode. Weiß inzwischen, gibt doch zwei Igel in dem Märchen. Oder? Das nächste Kostüm, das wir anziehen, ist das Affenkostüm. Der Affe, der macht immer alles nach, was die anderen vormachen. Und er wird zu einer Lachnummer. Es ist deine Entscheidung, ob du so ein Kostüm anziehen willst. Du spielst nur Christ sein. Du machst christlich nach. Aber du bist es nicht. Das liebt der Teufel, wenn du ganz fromm reden kannst. Jesus hat da ganz ehrlich gesprochen. Er sagt, die Heuchler lieben es, lange zu beten. Oh, der Teufel sagt, bete lang, bete öffentlich, stell dich zur Schau, mach den Affen. Ja, aber so hast du keinen Anteil mehr an der Gerechtigkeit Gottes. Du kannst nicht die Gerechtigkeit anziehen und dann ein Affenkostüm drüber ziehen. Das funktioniert nicht. Dann gibt es noch das Schweinekostüm, Du ziehst alles in den Dreck und du suchst in dem Dreck. Du sagst, Gnade ist da, ich kann leben, wie ich will, saus und braus. Gott hat mir zu vergeben, ist ja sein Job. Naja, dann ziehst du das Schweinekostüm an. Und jetzt sage ich noch das Kostüm, das ich angezogen habe als Kind. Das hat jetzt nicht mit den Tieren zu tun. Der Teufel will immer, dass wir tierisch werden. Deswegen habe ich diese Tiere genommen. Und er möchte nicht, dass wir Menschen sind. Und erst recht nicht will er, dass wir als Königskinder leben. Er freut sich, wenn er uns verändern kann. Da hat er Spaß dran. Als Kind hatte ich das Kostüm der beleidigten Leberwurst an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war mein zweiter Name. Beleidigte Leberwurst. Und das heißt, auch ich habe ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, so als Junge gehabt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass ich ungerecht behandelt werde. Und in diesem Moment habe ich mich wirklich, ihr könnt meine Eltern leider nicht mehr fragen, aber ich habe mich dann immer in eine Ecke gesetzt, mich klein gemacht und dann habe ich diesen Namen beleidigte Leberwurst bekommen. Natürlich wollte ich jetzt dadurch Aufmerksamkeit bekommen, natürlich wollte ich Rache damit üben, ich helfe euch nicht, ich mache jetzt gar nichts. Aber es war nur ein Schrei darüber, dass ich mich zu wichtig genommen habe. Und meine Eltern, ich staune darüber, die haben so viel Weisheit gehabt, die haben das einfach ignoriert. Und dann war mein Spitzname, neben Schocki, Schocki war auch so ein Name von mir, war dann beleidigte Leberwurst. Und ich habe das immer wieder angezogen, dieses Kostüm. Und wisst ihr, das ist eigentlich schade. Das klingt lustig, das ist aber traurig. Weil ich mich dazu wichtig genommen habe. Das war ein übersteigertes Selbstbewusstsein, aus dem dann ein Gerechtigkeitsempfinden kam, das wieder nur nach Gesetz und Justiz gehandelt hat. Und ich wollte die anderen bestrafen, weil sie mich nicht so wichtig genommen haben. Und ich bin dankbar für die Weisheit meiner Eltern, die dieses Spiel nicht mitgemacht haben. Okay, also der Teufel versucht uns permanent ein anderes Kostüm zu geben als dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er liebt es, wenn er verkleidet als Engel des Lichtes kommt und uns Sachen anbietet aus seinen Ressourcen, die so fromm und heilig aussehen, aber alles andere als das sind. Und jeder prüfe sich selber, welches Kostüm denn er zu Karneval dauernd anzieht. Und ich weiß, dass die meisten von uns sagen, Karneval, da mache ich nicht mit. Aber vielleicht ahnst du jetzt, dass du doch schon die ganze Zeit Karneval mitmachst, weil du solch ein Kostüm anhast. Da prüfe dich bitte selber. Wir haben vorhin den brüllenden Löwen gesehen. Und das Ziel des Teufels ist immer, dass er uns diese Gerechtigkeit immer in Frage stellt. Er ist Satan. Und Satan heißt, er ist Ankläger, er ist der Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt muss nach deutschem Recht immer dann auftreten, wenn es sich um eine Straftat handelt. Eine Ordnungswidrigkeit, kleine Bildungseinheit, Ordnungswidrigkeit, da tritt nicht der Staatsanwalt auf. Das wird so geregelt. Da kriegst du ein Bußgeld, da musst du bezahlen, vorbei. Aber wenn du eine Straftat hast, eine Körperverletzung, Trunkenheit im Autoverkehr und viele, viele andere Dinge, du hast was geklaut, dann ist es eine Straftat. Und dann ist der Staatsanwalt da und es ist seine Pflicht, dich anzuklagen. Deswegen bekommt der Teufel, der Durcheinanderbringer, Diabolos, bekommt deswegen auch den Namen Satan. Im Alten Testament ist er fast immer der Ankläger. So tritt er da auf, fast immer. Und dieser Ankläger versucht jetzt mit seinen Anklagen, dich irre zu machen und dir die Leidenschaft zu Jesus Christus zu rauben. Und im Alten Testament gibt es einige wunderbare Geschichten. Wir haben von dem Elia gehört, wie er dann reingefallen ist auf die Leidenschaftskiller. Und wir finden in dem Buch Esra, finden wir auch eine Geschichte, wo wir einige Impulse entnehmen können, die uns auch Auskunft darüber geben, wie der Teufel arbeitet und wie schnell wir darauf reinfallen. Aber dann, was Gott auch macht, das kommt in der Geschichte nämlich auch vor. Und in diese Geschichte wollen wir ein bisschen hineinschauen. Gerechtigkeit ist nichts anderes wie Anbetung. Das heißt, Gott macht mich zu seinem Kind und ich lebe nun als sein Kind. Gott macht mich richtig vor ihn, dass ich alles das tue, was ihm gefällt. Dass ich also um Himmels Willen lebe. um Gottes Willen lebe. Und dann ist es natürlich Anbetung, wie wir es gesungen haben, mit all meinem Denken, mit all meinem Kraft, mit all meinem Sein bete ich dich an. Das heißt, ich lebe als Gerechter. Und immer wenn du dich dafür entscheidest, ja, wohl, so will ich leben und nicht nur davon reden, dann wirst du angegriffen werden. Alle anderen verstehen das jetzt überhaupt nicht, weil sie diese Angriffe nicht erleben. Und sie sprechen dann, haben das Gewand des Scheinfriedens an, weil sie sagen, bei mir ist ja alles in Ordnung. Ich habe ja keine Probleme. Und dann ändern sie auch nichts mehr. Sie lesen die Bibel, aber sie merken gar nicht, dass wir eingeladen sind, in die Dynamik Gottes hineinzukommen. Sie ändern aber gar nichts. Aber die Dynamik Gottes verändert permanent etwas. Da sollst du unterwegs sein. Da sollst du lernen. Aber diejenigen, die nicht bereit sind zu lernen, wissen jetzt nichts, worum das geht. Ihr könnt jetzt auch so einfach die Ohren zumachen. Wenn ihr sagt, ich will nichts verändern, dann überspringt dieses Kapitel einfach. Die anderen, die sagen, ich möchte aber in dieser Leidenschaft Gottes leben, spitzt eure Ohren und öffnet euer Herz dafür. Es geht darum, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Es ist ein Krieg gewesen und der Tempel wurde komplett zerstört. Es ist die Geschichte, wo das Volk Israel gar nicht mehr zum größten Teil in Israel lebt, sondern in Babylon. Das ist der geschichtliche Hintergrund. Und nun ist alles kaputt und es sind noch ein paar Bauern noch im Land, aber es gibt noch viele andere Völker. Das war damals die Immigrantenpolitik. Man hat sie also einfach gesagt, oh, ihr kommt alle komplett in dieses Land rein und ihr kommt das Land rein. Und je nach Klugheit wurde entweder ein Vasall drüber gestellt, also ein Fremdkönig. Und die Geschickten, das war auch Babylon, haben dann aus den eigenen Reihen jemand ernannt und du regierst darüber, also Autorität verliehen. Und dann war Frieden in diesem kleinen Volk. Also es gab viele kleine Völker, auch ein Teil von Israel war mit dabei und das große Volk Israel war in Babylon, die noch übrig geblieben sind. Und nun sollen sie den Tempel wieder aufbauen. Der Tempel ist nichts wie anderes, wir bauen das Reich Gottes. Wir setzen für Gottes Reich an. Wir gründen Gemeinde, weil Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und wir leben als Gemeinde und dienen einander, weil daran die Welt erkennen wird, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. So, der erste Angriff ist, die Feinde sagten, Esra 4, Vers 1 und 2, lasst uns gemeinsam bauen, wir dienen doch dem gleichen Gott. Das sagen jetzt die anderen Völker. Sie kommen jetzt hin zu Zerubabel, das war der eingesetzte Herrscher, und zu Joshua, der war eher so für die Gottesdienstgeschehen verantwortlich. Zu den zwei Führern kamen die und sagten, lasst uns mitbauen, denn wir beten euren Gott ja auch schon immer an. Und wer die Geschichte ein bisschen verfolgt, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, weiß, dass die das auch gemacht haben. Aber sie haben auch gleichzeitig Baal-Opfer gegeben. Und der Astarte-Opfer gegeben. Also sie haben jedem Gott die Ehre gegeben. Also war es für sie ganz einfach, auch noch Jahwe Gott, auch noch die Ehre zu geben. Das heißt, ihr Herz war nicht rein. Neutestamentlich, sie waren nicht gerecht. Weil Gott liebt es nicht. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn er wirklich grantig wird, Gott, dann ist es, wenn du andere Götter anbetest. Da wird er wirklich ärgerlich. Er will dich nicht geteilt haben. Und jetzt kommen die aber an und sagen, Toleranz, Toleranz. Lass uns so mitbauen an dem Reich Gottes. Und ich habe den Eindruck, dass viele Gemeinden und Kirchen darauf reinfallen. Und sie nehmen das rein und sagen, jawohl, wir machen Ökumene. Wir bauen ein Haus des Gebetes für alle Religionen. Dann beten wir gemeinsam zu dem einen Herrn. Und wir vermischen alles miteinander, wo Gott sagt, nein, geht nicht. Wir lassen uns von dem Politik Correctness, dass wir von der Sprache, dann reden wir halt so, ich begrüße heute alle Männer und alle Frauen und alle, die ihr Geschlecht selber bestimmen. Wir können natürlich sagen, wir nehmen das mit ins Boot. Aber Gott sagt, nein. Nein, ihr seid doch nicht mehr von der Welt. Ihr seid noch in der Welt. Aber ihr sollt etwas anderes demonstrieren. Ihr sollt die Gerechtigkeit Gottes demonstrieren. Und genau das sagen Zerubabel und Joshua auch diesen Leuten. Ihr könnt nicht mitarbeiten, weil euer Herz ist nicht rein. Ihr betet nur alle anderen Götter an und das lassen wir nicht zu. So verschmutzt ihr unseren Dienst und ihr werdet uns, mit diesen Kompromissen werdet ihr uns kaputt machen auf Dauer. Ja, und sobald man den Feind sagt, nein, du darfst, wir arbeiten nicht zusammen, dann fängt er an, anzuklagen. In der Regierungszeit, Esra 4, Vers 6, des Ahasverus, gleich am Anfang seiner Herrschaft, also hat ein Wechsel stattgefunden, das ist wichtig, weil der vorherige Herrscher hat nämlich den Israel das erlaubt, den Tempel zu bauen. Jetzt kommt ein Wechsel. Und das wurde immer genutzt. Wenn ein Herrscher wechselt, es wurde immer wieder genutzt, um seine Vorrechte durchzusetzen. Also in der Königszeit des Königs Ahasverus, gleich am Anfang seiner Herrschaft, erhoben die Gegner der Juden schriftlich Anklage gegen die Bewohner von Judäa und Jerusalem. Und dann folgt ein langer, langer Brief mit dem Ergebnis, das sind sowieso immer rebellisch, die dienen nur einen Gott, die werden Unruhe stiften. Und der neue König sagt, wow! Und sowas habe ich da. Er schickt sofort eine Heeresmacht los und sagt, stopp, Feierabend, kein Tempelbau mehr. Weil der Tempel stiftet immer Identität. Wir werden sofort angeklagt. Es wird uns sofort verboten. Und ich denke immer, Mensch, das ist so eine alte Geschichte. Heute wollen uns die Politiker es verbieten, dass wir von Jesus Christus reden. Lehrer dürfen in ihrer Schule zwar von Jesus reden, aber sie müssen sehr vorsichtig sein mit dem, was sie da vermitteln. Weil das kann ihr Job kosten. In einer solchen Zeit leben wir. Und dann wird sofort die Anklage gebracht. Sofort. Und dann verlierst du deinen Job auch. Und dann kannst du zwar beten, Herr, bewahre mir diesen Job, aber du musst mitrechnen, nein, der Teufel hat auch Macht und Gewalt. Du musst damit rechnen, du verlierst deinen Job, wenn du mit dieser Leidenschaft in der Schule lebst. Wir haben auch Weisheit bekommen, aber du musst aufpassen, ob das nicht ein Kompromiss wird. Dass du nicht einen Kompromiss mit dem Teufel machst. Also es ist ein schwieriges Thema in der heutigen Zeit. Aber hier kommt diese Anklage mit dem Ergebnis, das heißt, sie haben aufgehört zu bauen. Sie haben sich sofort einschüchtern lassen und nichts gemacht. Bitte die nächste Folie. Da haben wir sie. Und wir können dann sehen in dieser Geschichte, es dauert 16 Jahre, wo sie nichts machen, weil ein Brief geschrieben worden ist. Und Gott lässt das nicht mit sich gefallen. Er hat gewartet und gewartet. Ja, wann machen sie endlich was? Wann leben sie wieder die Leidenschaft? Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben eingeschlafene Füße, eingeschlafene Herzen bekommen. Und dann sagt er, jetzt muss ich sie wach predigen. Und so schickt er zwei Propheten in diese Zeit hinein, nämlich das ist der Prophet Haggai und der Prophet Sacharja. Und sie predigen nicht dem Volk. Sie predigen Zerubabel und Joshua, weil sie die Leiter sind. Und weil sie dafür verantwortlich sind, dass das Volk Angsthasenkostüme anhaben. Sie hätten sagen müssen, nicht mit uns. Sie hätten auf Jahwe hinweisen sollen. Sie hätten jetzt mutig vorangehen müssen. Und jetzt ahnt er vielleicht, warum ich vorhin sagte, es sind die jungen Leiter. Die lassen sich den Mund nicht mehr verbieten. Wir alten Leiter mit unseren Erfahrungen, wir neigen eher dazu, vorsichtiger zu sein. Ich glaube, dass wir wieder die junge Generation brauchen, die mutig vorangehen, unerschrocken. Weil sie wissen, der Löwe Judas ist stärker als der Satan, der als Löwe brüllt. Und sie sagen jetzt ein Wort. Sie ermutigen die Juden in Judäa, Jerusalem im Namen von Israels Gott über ihn. Und dann heißt es, dann kommt in dem nächsten Vers, kommt es, und sie sprachen zu Zerubabel und sie sprachen zu Joshua. Dadurch fand die Ermutigung statt. Und was passiert? Mit diesem Mut schreiben sie jetzt einen Brief an den König, und erinnere ihn daran, dass sie von dem vorherigen König das Recht bekommen haben, den Tempel zu bauen. 16 Jahre machen sie nichts. Und sie hätten nur einen Brief schreiben müssen. Und als er diesen Brief liest, sagt er, wow, das war ja wirklich so. Und wieder kommt eine Heeresmacht und diesmal heißt es ganz locker, pass mal auf, ihr Völker, wenn ihr die nicht bauen lasst, dann reißen wir einen Balken aus eurem Haus heraus und an dem werden wir euch nageln. Gute Sprache, oder? Das heißt, mit einem Brief wurde dem Teufel Angst gemacht, der den Juden das Angstkostüm angezogen hat. Es wird höchste Zeit, dass wir den Teufel Angst machen. Es wird höchste Zeit, dass wir dem Teufel Angst machen und nicht dauernd uns von ihm erschrecken lassen. Denn unser Herr Jesus Christus ist stärker und mächtiger als alles andere. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ah, es kommt noch was, okay. Jetzt ließ er mich den hohen Priester, jetzt sind wir im Propheten Sacharja, jetzt ließ er mich den hohen Priester Jeschua sehen, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Und jetzt merken wir schon, es geht hier nicht nur um die sichtbare Welt. Denn das, was Israel da erlebt hat, hat hier auch in der unsichtbaren Welt eine Dimension. Denn der Satan ist es, der anklagt. Und jetzt geht es um Joshua. Doch Jahwe sagte zu Joshua, er sagte zu dem Satan, Jahwe verbietet dir das Wort Satan. In der Elberfelder steht es wörtlich drin, er schrie den Satan an. Und er schreit ihn nochmal an. Ihr könnt es mal versuchen. Nein, bitte nicht. Wir wollen ja mit Wertschätzung kommen. Aber wenn du eine Person dauernd anschreist, kriegst du entweder einen auf die Nase oder diese Person wird immer kleiner. Satan wurde hier immer kleiner, weil Gott das Sagen hat. Und das ist Gott. Das ist unser hervorragender, allmächtiger Gott. Da, wo wir nicht in die Puschen kommen, da, wo wir das Angsthasenkostüm angezogen haben oder das Igelkostüm, da sagt er, jetzt übernehme ich Verantwortung. Und er schickt uns Propheten, die sagen, steht wieder auf, werdet Licht, seid mutig. Denn Gott ist ein Ermöglicher des Lebens. Lebt nicht mehr eng und beklemmt. Lebt nicht länger nach Gesetz und Justiz, sondern lebt aus der Gnade, die ich euch geschenkt habe. Und demonstriert es den Menschen, was das für eine Freiheit ist, in dieser von mir geschenkten Gerechtigkeit gerecht zu leben. Amen. Davon wollen wir mehr haben, oder? Ja.